Ja, hallo und wunderschönen guten Abend auch von mir. Schön, dass ihr alle da seid und euch für das Thema interessiert. Wie gesagt, Fragen stellen ist jederzeit möglich. Am besten die Hand heben, dann kommt die Maike oder eine Kollegin vorbei und gibt euch das Mikro. Also ihr müsst euch nicht bis zum Ende gedulden. Es macht auch tatsächlich ein Stück weit Sinn, die Frage direkt zu stellen, weil wir durch viele Themen durchgehen und wenn wir es schaffen, die Themen inhaltlich mit euren Fragen immer abzuschließen, ist es wahrscheinlich angenehmer, als am Schluss zu 10 Themen irgendwie kreuz und quer Fragen zu stellen. Falsche Taste. Nein. Jetzt. Los geht's. Was möchte ich heute Abend machen? Also wir reden ganz oft über beschlossene Gesetze und was die für Auswirkungen haben und ja, was man vielleicht noch dagegen tun kann, obwohl es vielleicht schon zu spät ist. Und heute Abend möchte ich einfach mal die Gelegenheit nutzen, so ein bisschen einen Ausblick zu geben. Konkret geht es um Sicherheitsgesetzgebung hier in Baden-Württemberg. Und diesen Ausblick mache ich ganz hart entlang am Koalitionsvertrag. Das heißt, wir gucken uns heute mal an, was hat die rot-grüne Koalition im Koalitionsvertrag erstmal beschlossen. Und daraus versuchen wir abzuleiten, was denn da kommt und was es möglicherweise für Auswirkungen hat. Ein Koalitionsvertrag ist natürlich noch kein Gesetzestext, aber er spiegelt wieder, was die beiden Parteien in den nächsten, jetzt dann noch knapp 4,5 Jahren umsetzen wollen. Und die Vergangenheit zeigt, dass eigentlich mindestens immer alles das beschlossen wird, was in so einem Koalitionsvertrag drinsteht. Aber wir schauen ein bisschen auf die Formulierungen, welchen Spielraum geben die und wie sicher sieht es da aus. Und fast alle 5 Jahre steht auch dieses Mal wieder im Koalitionsvertrag, dass die Sicherheitsbehörden zeitgemäß ausgestattet werden müssen. So auch dieses Mal. Und warum das passieren muss, das erschließt sich auf den ersten Blick nicht. Da gibt es auch bisher, wie so oft, leider gar keine Begründung. Wenn man mal in die polizeiliche Kriminalstatistik in Baden-Württemberg reinguckt, dann scheint es nicht super intuitiv zu sein, denn das Innenministerium selber sagt, dass wir in sehr sicheren Zeiten leben. Sogar was Kriminalität und deren Aufklärungsrate angeht, haben wir letztes Jahr 2025 den besten Wert der vergangenen 10 Jahre gehabt. Also wie gesagt, es erschließt sich nicht intuitiv, warum man jetzt noch weitere Gesetzesverschärfungen machen will, aber man will es trotzdem. Schauen wir es uns im Detail an. Der erste Punkt betrifft das Landesamt für Verfassungsschutz, also den Geheimdienst, den wir in Baden-Württemberg haben, so wie es jedes Bundesland in Deutschland hat, und dann auch nochmal der Bund mehrere Geheimdienste, nämlich das Bundesamt für Verfassungsschutz und den militärischen Aufklärungsdienst, der für die Bundeswehr Geheimdienstarbeit macht. In Baden-Württemberg wurde jetzt im Koalitionsvertrag nicht explizit gesagt, was da möglich sein wird, sondern die haben auch diesen Satz drin, sie werden das LFV technisch auf die Höhe der Zeit bringen, was auch immer das bedeutet. Ja, vermutlich sind es wieder irgendwelche Staatstrojaner-Geschichten, Abhörmöglichkeiten. Man sieht an der Diskussion, die im Bund geführt wird, da geht es ja gerade massiv darum, das Bundesamt für Verfassungsschutz mit neuen Rechten auszustatten. Also die wollen ihn umbauen zu einem richtigen Geheimdienst, also Möglichkeiten geben, in Wohnungen einzudringen und tatsächlich richtig operativ tätig zu werden. Normalerweise ist ja ein Verfassungsschutz dazu da, Aufklärungsarbeit zu machen im Vorfeld von Straftaten und dann, wenn es konkret wird, die Polizei zu informieren. Die Tendenz geht davon weg und wir gehen wieder zurück in eher dunkle Zeiten von Deutschland und weg von diesem klaren Trennungsgebot, die der Verfassungsschutz praktisch erfasst nur Informationen und wenn es kritisch wird, geht es zur Polizei, sondern der wird wahrscheinlich operativer werden. Was genau, steht hier nicht drin. Da haben sie sich einen Spielraum gelassen. Mutmaßlich waren sie sich nicht einig und haben dann eine schwammige Formulierung gewählt. Dann gehen wir jetzt rüber zur Polizei. In der Regel ist es so, wir haben in Baden-Württemberg pro Legislaturperiode eine Verschärfung des Polizeigesetzes alle 5 Jahre. Da gibt es dann immer neue Möglichkeiten für die Polizei. Das Erste, was Sie jetzt hier planen, Sie wollen die Möglichkeit geben, mit künstlicher Intelligenz Beweismittel zu durchsuchen, weil laut Aussage der Polizei die Beweismittel immer größer werden, also die Datenmengen, die beschlagnahmt werden, werden immer größer und größer. Es macht dann viel Arbeit, die händisch zu durchsuchen und da möchte man in Zukunft KI nutzen. Ja, KI, auch so ein Buzzword, dass man praktisch, wenn es um Technik geht, ganz im Allgemeinen praktisch mittlerweile an jeder Ecke hört, aber auch was polizeiliche Möglichkeiten angeht, soll KI mittlerweile überall verwendet werden, weil es scheinbar viel hilft, hat aber natürlich auch gewisse Nachteile, wenn man KI benutzt, wie immer. Also KIs sind nicht transparent, also man weiß nicht, was man da wirklich tut, man weiß nicht, wie so ein System funktioniert, man kann nicht reingucken. Heutzutage werden bei solchen Durchsuchungen von vielen Daten zwar schon auch Software verwendet, aber die haben konkrete Regeln. Also man filtert nach Begriffen, kategorisiert händisch und hat einen nachvollziehbaren Programmcode. Wenn man da auf KI wechselt, dann weiß man eben nicht mehr so ganz genau, was da wirklich gesucht wird und kann das Ergebnis schwieriger bewerten, weil man einfach nicht weiß, wie die Software funktioniert. Zusätzlich hat man immer das Risiko, wenn man so eine KI benutzt, die wurde ja zuvor trainiert und man hat dann immer eine gewisse Vorausrichtung von so einem System, das nennt man dann technisch Bias, also ein Schwerpunkt in der KI, wie es Daten bewertet und auswertet, die wie gesagt nicht transparent ist. Das führt in der Praxis dazu, dass man gar nicht weiß, was das Ding wirklich macht. Wie gesagt, hat es vielleicht beispielsweise einen sexistischen oder einen rassistischen Trainingsdaten, mit denen es operiert. Und tatsächlich macht es das schwierig. Ich bin kein Anwalt, von daher habe ich mich da auch noch mal ein bisschen beim Republikanischen Anwältinnenverein eingelesen. Die haben da auch eine klare Position dazu und lehnen sowas ab, beziehungsweise finden es gefährlich, weil ja Polizei und Staatsanwaltschaft auch die Aufgabe haben, entlastendes Beweismaterial zu sichten und auch die Informationen, die vielleicht einen Angeklagten entlasten, an ein Gericht weiterzugeben. Das wird mit einer KI schwierig, weil die in der Regel eher belastendes Material, Beweismaterial finden wird. Und zusätzlich haben natürlich die Anwältinnen und Anwälte, die dann einen Angeklagten verteidigen, das Problem, dass die mutmaßlich einfach so ein System gar nicht zur Verfügung haben. Also es findet dann da keine Waffengleichheit mehr statt. Die Staatsanwaltschaft oder Polizei kann mit solchen mächtigen Tools dann mutmaßlich schneller belastendes Material finden, als ein Verteidiger entlastendes Material findet, was auch zu einer Ungleichheit in so einem Verfahren führt. Dann möchte die Polizei in Baden-Württemberg der Polizeihubschrauberstaffel und deren angegliederten Drohnenkompetenz- und Abwehrzentrum in Baden-Württemberg, die möchten in Kooperation mit Wissenschaft und Wirtschaft eigene Drohnen entwickeln. Was ich jetzt irgendwie ein bisschen bemerkenswert finde, dass man versucht, in Baden-Württemberg eigene Drohnen zu entwickeln, wo es doch mindestens bundesweit, wenn nicht europaweit, dafür eigentlich eine Lösung geben sollte. Aber tatsächlich gibt es da einen Bedarf. Wer heute mal mit Polizeidrohnen konfrontiert ist, wenn man beispielsweise auf Demonstrationen, der sieht, dass die aktuell, zumindest nach allem, was ich bisher immer selber gesehen habe, Drohnen von DJI benutzen, nämlich einem chinesischen Hersteller, was auch interessante Datenschutzproblematiken nach sich zieht, weil es relativ schwierig ist, vielleicht sogar unmöglich zu verhindern, dass da wiederum Daten abfließen. Ich habe mal durch Informationsfreiheitsanfragen versucht herauszufinden, wie die dafür sorgen, dass sowas nicht passiert. Die Information ist aber wiederum geheim. Von daher mag es jetzt grundsätzlich mal vielleicht nicht falsch sein, da irgendwas zu verwenden, über das man eine eigene Kontrolle hat, aber warum man jetzt hier wieder eine baden-württembergische Insellösung auf den Weg bringen will, erschließt sich mir jetzt nicht. Dann haben wir seit 2008, wenn ich mich richtig erinnere, bei der Polizei Versuchsprojekte, was den Einsatz von Tasern angeht. Also Taser sind Elektroschockgeräte, die sehen aus wie Pistolen. Auf eine kürzere Distanz kann man dann mit so einer Pistole auf Menschen schießen. Da fliegt dann praktisch ein ganz dünnes Kabel. Zwei ganz dünne Kabel fliegen mit Widerhaken auf die Person, auf die man schießt. Und dann geht eine hohe Spannung durch die Person, dass die Personen gelähmt sind und auf dem Boden liegen. Auch hier wird sich zu den laufenden Projekten bekannt. Also man möchte sie zumindest nicht abbrechen. Und geplant ist, dass man die bisherigen Versuche evaluiert und sich dann dafür entscheiden möchte, sowas flächendeckend einzuführen, wenn sich die Evaluation bewährt hat. Wie gesagt, das Ergebnis von der Evaluation steht noch nicht fest. Es gibt schon die Stimmen aus den Polizeigewerkschaften, die das schon direkt fordern und sagen, das brauchen wir auf jeden Fall flächendeckend. Aber auch hier gibt es kontroverse Diskussionen. Es gibt aus den Rechtswissenschaften Leute, die sagen, dass das schwierig ist. Zum einen haben Polizisten ja mittlerweile immer mehr Möglichkeiten an sich, die sie verwenden können, um jemanden zu überwältigen. Also sie haben Schlagstöcke, sie haben Pfeffersprays, sie haben ihre normalen Pistolen und haben dann auch noch Taser. Und gleichzeitig haben sie halt immer die Verantwortung, das mildeste Mittel zu wählen. Und was sie dann jetzt da von ihrem Gürtel greifen, ist dann ist die Frage. Solche Taser, die senken auch nachweislich die Schwelle, dass man dann auch zu eben so einem Gerät greift und eher nicht zu einem milderen Mittel. Die Befürworter sagen, ja, lieber nimmt man einen Taser, als man schießt scharf. Für so einen Polizisten ist natürlich schon eine Herausforderung, dann in so einer Krisensituation, wenn es hektisch wird, zu entscheiden, okay, was nehme ich jetzt? Also nehme ich jetzt ein Mittel, was nicht so effektiv ist? Gefährde ich mich vielleicht selber? Greife ich zu einem Mittel, was zu gefährlich ist oder zu eingriffsstark? Riskiere ich gleichzeitig vielleicht das Leben von der Person, weil Taser sind nicht komplett ungefährlich. Also es gibt auch immer wieder Tote beim Einsatz von Tasern, weil Leute zu stark krampfen oder epileptische Anfälle kriegen. Von daher, Taser sind nicht ohne, die sind nicht völlig harmlos und gut möglich, aber dass wir in Zukunft jeden Polizisten mit so einem Taser sehen. Dann noch so ein viel diskutiertes Thema, intelligente Videoüberwachung. Wir sehen ja schon heute an ganz, ganz vielen Orten Videoüberwachung, die noch nicht in Anführungszeichen intelligent ist, also bei der noch klassisch Leute entweder live das Bild betrachten oder es wird aufgezeichnet und wird im Nachhinein dann dazu verwendet, um idealerweise Täter zu identifizieren. In der Wirksamkeit ist Videoüberwachung tatsächlich sehr beschränkt. Also der häufigste Kritikpunkt ist, dass man mit Videoüberwachung Kriminalitätsschwerpunkte nur verlagert, weil einfach Leute dann aus den Bereichen, die videoüberwacht sind, rausgehen und dann beispielsweise von einem Bahnhof weggehen in ein Wohnviertel. Also man verlagert das Problem nur in einen anderen Bereich, was dann wiederum das Problem birgt, dass die Behörden sagen, ja gut, dann brauchen wir halt flächendeckende Videoüberwachung, dass es einfach gar keinen Bereich mehr gibt, der nicht videoüberwacht ist. Was entsprechend natürlich für uns alle wieder nachteilig ist, weil ich persönlich möchte jetzt nicht die ganze Zeit bei dem, was ich außerhalb meiner vier Wände mache, gefilmt werden. Aber die Tendenz geht dahin, im Bund wie auch im Land. Der Plan ist, dass die bestehenden Videokameras vernetzt werden. Mutmaßlich, davon gehen wir mal aus, den genauen Gesetzestext kennen wir noch nicht. Und dass live eine KI alle Kameras, dass alle Kameras über eine KI laufen und live das Bild analysiert wird, um dann verdächtiges Verhalten zu analysieren. Und wenn die KI feststellt, da verhält sich jemand verdächtig, gibt es eine Meldung an den Polizisten, der guckt sich das dann nochmal näher an und kann dann wiederum entscheiden, werde ich hier aktiv. Neben dem reinen Detektieren von Verhaltensweisen und dem Detektieren von gefährlichen Gegenständen, wie auch immer die aussehen, also ich weiß nicht, wie so ein gefährlicher Gegenstand konkret aussehen soll, vielleicht handelt es sich dann da um Molotow-Cocktails oder Ähnliches, wobei ich jetzt wiederum auch keinen Fall kenne, bei dem jemand mit einem brennenden Molotow-Cocktail durch die Stadt gelaufen ist und den dann geworfen hat. Also mir erschließt sich nicht ganz genau, auf was da abgezielt wird. Zusätzlich soll, und das finde ich dann auch tatsächlich sehr kritisch, biometrische Fernidentifikation ermöglicht werden. Das will heißen, gesuchte Personen sollen, also die gefilmten Videos sollen live mit einer Datenbank abgeglichen werden, mit mutmaßlich gesuchten Personen. Und wenn diese Personen dann auf dem Bild zu sehen sind, soll wiederum die Polizei informiert werden. Ganz grundsätzlich ist so, solche Gesichtserkennungen und intelligenten Videoüberwachungssysteme sind aktuell noch sehr, sehr fehleranfällig. Also man spricht dann zwar immer nur von, ja, die haben vielleicht eine Fehlerquote von 5%, aber angesichts der Tatsache, dass die Jahrhunderttausende Menschen jeden Tag analysieren, ist die Fehlerquote immer noch extrem hoch. Die Frage ist, wie wird es in Zukunft aussehen? Ist es dann besser, besser für uns alle, wenn das besser funktioniert? Das ist die Frage. Also die Praxis sieht aber aktuell anders aus. Wir haben in Baden-Württemberg in Mannheim jetzt auch schon seit 8 Jahren ein Pilotprojekt laufen, zusammen mit einem Fraunhofer-Institut, die praktisch in Mannheim beweisen wollen, wie gut das funktioniert. Leider ist ihnen das jetzt immer noch nicht gelungen. Also das Projekt ist bis dato nicht erfolgreich. Die fangen da jetzt an, mittlerweile ganz kuriose Sachen zu machen, indem sie jetzt anfangen, Schauspieler zu engagieren, die dann bewusst solche kritischen Situationen nachspielen sollen, um die KI zu trainieren, damit man dann das abgleichen kann mit real kritischen Situationen. Also für mich zeigt das letztlich nur, dass das ganze System überhaupt noch gar nicht funktioniert. Sie versuchen das dann in der Praxis möglichst grundrechtsschonend zu machen, sozusagen, indem sie dafür sorgen wollen, dass, bevor die KI drüber guckt, die Menschen zu solchen Strichmännchen digitalisiert werden und dann die KI nicht das richtige Bild von den Menschen analysiert, sondern so ein Strichmännchen analysiert und dessen Verhalten bewertet. Ja, aber nichtsdestotrotz, funktionieren tut es bis dato überhaupt nicht. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wollen wir wirklich einfach in so einer Welt leben, in der, wenn ich mich in der Öffentlichkeit bewege, mein Verhalten fortwährend analysiert wird? Also zu so einem, in der Praxis führt es dann letztlich dazu, dass Menschen sich anders verhalten. Und diesen Chilling-Effekt nennt man das, der ist halt in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie sehr, sehr gefährlich. Man sieht es in den extremsten Ausprägungen teilweise heute schon in China, die ja solche Systeme teilweise schon am Laufen haben und ihre Bürger fortwährend beurteilen, das dann auch noch in Datenbanken über die Personen speichern. Und es führt letztlich dazu, dass Leute sich in der Öffentlichkeit so verhalten, wie sie glauben, dass es für den Staat passend ist und für eine freie Entfaltung von Bürgern und Meinungsbildung ist das natürlich ein weiterer Sargnagel, den ich wirklich sehr kritisch sehe. Also ich denke, ich möchte nicht in einer Welt leben, in der ich fortwährend analysiert werde und Angst haben muss, dass ich mich aufgrund meines nicht konformen Verhaltens regelmäßig mit Polizei konfrontiert sei. Dann haben wir in Baden-Württemberg seit wiederum, es müssten jetzt knapp 10 Jahre sein, bei der Polizei Bodycams, also das sind diese kleinen Kameras, die Polizei ständig mit sich trägt. Hier gibt es ein bisschen Licht und Schatten in dem, was geplant werden soll. Also grundsätzlich empfindet die Koalition Bodycams als einen Erfolg. Auch hier ist mir keine unabhängige wissenschaftliche Beurteilung untergekommen, die das auch wirklich nachweist, sondern es handelt sich offensichtlich hier um einen gefühlten Erfolg. Tatsächlich ist es wohl so, dass in der Praxis, und das ist ja dann wiederum ähnlich wie mit der Videoüberwachung, Leute sich anders verhalten, wenn sie wissen, dass sie gefilmt werden. In dem Fall ist es ja eine gewollte Verhaltensänderung, weil die Argumentation geht in die Richtung, dass die Leute weniger beispielsweise Polizisten angreifen, wenn sie wissen, dass sie mit einer höheren Wahrscheinlichkeit überführt werden können, weil sie gefilmt werden. Genau, daher bewerten die Polizisten oder die Polizei das in der Regel als ein gutes Mittel. Was weiß ich nicht genau, wie ich es aktuell beurteilen will. Also es ist geplant, dass deutlich längeres Pre-Recording passieren soll. Also es soll nicht erst dann aktiviert werden, wenn es zu einer kritischen Situation kommt, sondern schon viel früher. Aus Bürgerrechtssicht kann man natürlich auch dafür argumentieren, dass so eine Aufnahme von einer Bodycam im Zweifel auch dafür sorgt, dass die Polizei sich ordentlich verhält. Und wenn natürlich dafür gesorgt wird, dass die Kamera öfters an ist, dann hat im Idealfall die Polizei auch weniger die Möglichkeit, die Bodycam auszuschalten oder sie erst dann einzuschalten, wenn sie sagen, okay, jetzt ist das für mich passend. Auch soll die Aktivierung zukünftig automatisch erfolgen, wenn die Polizisten ihre Dienstwaffe ziehen. Was ja, finde ich jetzt auch tatsächlich gar nicht mal so schlecht ist, wenn man schon sagt, man findet es gut, dass die Polizei einen die ganze Zeit filmt, dann sollte das wenigstens eine gewisse Waffengleichheit haben. Das heißt, die Polizei entscheidet nicht selber, wann aktiviert sie, sondern in kritischen Situationen, und das Ziehen von einer Waffe ist ganz sicher eine kritische Situation, soll die automatisch angehen. Wir haben nach wie vor bei diesen Bodycams das grundsätzliche Problem, dass es ja eine Videoaufnahme ist, die weiterhin bei der Polizei verbleibt, und es dann in der Vergangenheit immer wieder Situationen gegeben hat, in denen Aufnahmen verloren gegangen sind. Wenn die Einsätze nicht wie gewünscht ausgegangen sind, ich sehe jetzt keinen Hinweis darauf, dass die Daten in Zukunft irgendwo bei einer unabhängigen Stelle gespeichert werden. Aber ja, immerhin automatische Aktivierung, wenn die Waffe gezogen wird, finde ich nicht schlecht. Ja, mir fällt es tatsächlich an der Stelle ein bisschen schwer, das Thema zu beurteilen. Ich persönlich wünsche mir eigentlich eher eine Polizei, die mich nicht filmt, wenn ich mit ihnen in Kontakt bin. Aber ja. Die wissenschaftliche Aufarbeitung fehlt, von daher fällt mir dann auch so eine richtig gute Bewertung an der Stelle schwer. Dann soll es in Baden-Württemberg auch einen automatisierten Bildabgleich im Internet geben. Auch das ist rechtlich eine kritische Geschichte, weil gerade in Verbindung mit viel Videoüberwachung werden wir als Bürger halt noch gläserner. Der Staat hat ja viele Möglichkeiten, auf unsere biometrischen Daten zuzugreifen, beispielsweise über die digitalisierten Bilder, die wir abgeben müssen, wenn wir unseren Personalausweis beantragen. Ist im Prinzip von jedem Deutschen mittlerweile ein digitales Bild verfügbar und so ein digitaler Bildabgleich möglich. Hinzu kommen aber dann auch noch die ganzen Menschen, von denen das nicht vorliegt. Interessanterweise hat die Polizei das auch schon, beispielsweise im Bund ist das auch geplant, und es gibt ja schon jetzt im Internet Datenbanken von Gesichtern von kommerziellen Firmen, die also praktisch von sozialen Netzwerken und von allem, was man im Internet so findet, Fotos und Gesichter runterladen und gerade über soziale Netzwerke dann den Namen von der Person zu einem Bild verknüpfen, sodass ich tatsächlich eine richtige Personensuchmaschine habe. Also ich kann den Namen eingeben und sehe dann das Gesicht, oder ich kann dann irgendein Bild hochladen und bekomme dann dazu den Namen, oder kann ein Bild hochladen und sehe, an welchen Stellen im Internet wurden auch noch Bilder von dieser Person veröffentlicht, was natürlich ja ein weiterer massiver Eingriff ist, wenn die Polizei so einen breiten Zugriff auf öffentliche Bilder bekommt. Besonders bekannt an der Stelle diese kommerziellen Bilder, also Gesichtssuchmaschinen, die sind alle schlichtweg illegal in der EU, weil die gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen. Da laufen auch einige Prozesse gegen solche Plattformen. Das funktioniert leider nicht wirklich gut. Also die sind in Europa immer noch aufrufbar und verfügbar. Also die Rechtedurchsetzung funktioniert da nicht. Die Polizei möchte aber in Zukunft mutmaßlich genau auch solche kommerziellen Plattformen nutzen, um Leute identifizieren zu können und nach deren Aufenthalt recherchieren zu können. Wie gesagt, die genaue Ausgestaltung, wie die das technisch umsetzen, ist noch nicht so richtig klar. Theoretisch wäre es auch denkbar, dass die sich selber solche Gesichtsdatenbanken aufbauen, indem die das Internet selber durchsuchen und diese ganzen Daten dann wegspeichern. Sowas ist nach meinem Verständnis nicht legal, es sei denn, es gibt dafür eine rechtliche Grundlage, und selbst die ist wahrscheinlich nicht grundgesetzkonform. Wir werden schauen, wie die das machen. Es gibt dann andere Vorschläge, dass praktisch solche Datenbanken immer ad hoc aufgebaut werden. Also wenn praktisch eine Person gesucht wird, dann wird nicht auf eine eigene Datenbank zugegriffen, sondern es wird praktisch jedes Mal aufs Neue im Internet recherchiert und danach diese Datenbank gelöscht. Wir werden sehen, wie das dann wirklich läuft. Bei Biometrie hat man ein ganz, ganz großes Problem als Bürger. Man kann die nicht ändern. Also ich kann nicht auf einfache Weise meine Gesichtsform, meine biometrischen Daten, wie beispielsweise Fingerabdrücke oder gerade das Gesicht, meine Körperstatur, meinen Gang ändern. Das ist einfach eine Eigenschaft, die bleibt bei mir immer erhalten. Das heißt, wenn die einmal irgendwo gespeichert ist, dann bin ich immer wieder darüber identifizierbar und komme aus der Geschichte überhaupt nicht mehr raus. Wo man vielleicht sagt, okay, das ist jetzt für einen gesuchten Terroristen vielleicht noch ein irgendwie vertretbares Vorgehen, aber wir sehen ja, wie dann die Realität läuft. Polizei ermittelt ja nicht nur gegen Terroristen, die irgendwelche Anschläge planen, sondern wir sehen die Fälle, da geht es dann um Leute, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzen oder für ganz viele verschiedene andere bürgerrechtliche Themen, die dann sich mit irgendwelchen Terrorismus Anklagen konfrontiert sein, und auch die wären natürlich alle von so einem Thema betroffen. Also wenn man einmal in der Datenbank drin ist, mit seinen biometrischen Daten, hat man einfach verloren. Dann gibt es in Baden-Württemberg auch mittlerweile, ich glaube seit 10 Jahren, die Möglichkeit, Präventivgewahrsam zu machen. Also Präventivgewahrsam will heißen, ich bin nicht verurteilt oder ich bin auch nicht in Untersuchungshaft, sondern jemand meint, von mir geht eine Gefahr aus. Und aufgrund dessen, wenn es dann da ausreichend Hinweise dafür gibt, können in Baden-Württemberg schon jetzt Leute in Präventivhaft genommen werden. Im aktuellen Polizeigesetz ist sowas für maximal 2 Wochen möglich, und es gibt dafür einen Richtervorbehalt, also es muss nochmal ein Richter drüber gucken. Das soll jetzt maßvoll verlängert werden, was auch immer maßvoll bedeutet. Und künftig soll auch der Grund, warum dann so ein Präventivgewahrsam legal sein wird, auf weitere Themen erweitert werden, nämlich dann, wenn Platzverweise, Aufenthaltsverbote, Wohnungsverweise und Rückkehrverbote ausgesprochen wurden, aber man davon ausgeht und behauptet, dass die nicht eingehalten werden und man es für zwingend erachtet, kann man dann in Zukunft auch Leute, die ja unschuldig sind bis dato, einfach mal präventiv in Haft stecken. was wiederum ein massiver Eingriff ist. Und ja, auch hier fehlen uns leider die Statistiken. Wann, wie oft wurde sowas angewendet? Sind die Fälle berechtigt? Auch hier gibt es Beispiele von Leuten, die sich beispielsweise für Klimagerechtigkeit oder gegen Globalisierung oder andere Themen engagiert haben und die dann da als gefährliche Personen identifiziert werden und beispielsweise vor Demonstrationen oder Ähnlichem, vor Aktionen wurde dann in vielen Fällen präventivhaft angeordnet und Leute saßen einfach auf Verdacht im Gefängnis und haben dann in der kurzen Zeit auch überhaupt gar kein Rechtsmittel dagegen. Das heißt, wir umgehen hier so ein Stück weit den Rechtsstaat und gehen von rechtsstaatlichen Prinzipien weg zu so einem Verdächtige ins Gefängnis. Und sowas noch weiter auszuweiten, finde ich tatsächlich auch kritisch. Wir müssen schauen, wie die Regelung dann wirklich aussieht. Aber die Einschläge kommen näher. Dann ist die Frage, der Koalitionsvertrag, der ist ja jetzt schon ein paar Monate alt, der kommt praktisch noch aus einer Zeit vor beispielsweise dem Drohnenvorfall in Leipzig und wir sehen ja gerade, wie die politische Diskussion verläuft. Also wir sehen immer mehr Forderungen, Polizei und Geheimdiensten noch mehr Möglichkeiten zu geben, um in verschiedene Richtungen aktiv zu werden. Von daher ist sehr gut möglich, dass wir noch einige Gesetzesverschärfungen sehen werden, die über das, was ich jetzt im Koalitionsvertrag gezeigt habe, hinausgeht. Ein Beispiel dafür ist, ich hatte ja letztes Mal über automatische Datenanalyse konkret mit Palantir gesprochen. Diese automatische Datenanalyse, die war ja und ist bis jetzt hoch umstritten, die war beispielsweise noch nicht mal Teil von dem Koalitionsvertrag der letzten Legislaturperiode. Also da gab es dann irgendwann einen Kabinettsbeschluss in Baden-Württemberg zu einem neuen Sicherheitspaket und da stand dann auf einmal diese automatische Datenanalyse drin. Die Regierung war sich dann einig. Es gab dann in den Koalitionen zwar Diskussionen, aber eine Änderung an dem Gesetzentwurf, der dann da von der Regierung vorgelegt wurde, gab es nicht, sodass wir dann bei einem wirklich kritischen Thema einfach noch eine Verschärfung drin hatten, die überhaupt nicht absehbar ist. Und angesichts der angeheizten öffentlichen Diskussion würde ich fast davon ausgehen, dass wir noch einige Themen mehr sehen. Welche genau das sind, ist natürlich jetzt noch nicht absehbar. Aber gerade was so eine Abwehr von Sabotage angeht, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da noch mehr kommt. Ich weiß auch nicht, ich will das auch nicht immer alles pauschal kritisieren, aber die Formulierungen sind halt leider sehr oft weitreichend und gleichzeitig hat man ja das Problem, dass sowas nie zurückgenommen wird. Von daher bin ich gespannt, wie sich die ganze Thematik in Zukunft und in den nächsten Monaten auch noch entwickelt. Also bis jetzt gibt es noch überhaupt keine öffentlichen Anzeichen, was dann konkret in so einem neuen Polizeigesetz drinstehen wird. Aber ich gehe davon aus, dass im Hintergrund im Innenministerium die Diskussionen schon laufen. Von daher werden wir dann irgendwann vielleicht mal die ersten Verlautbarungen hören. Und in der Regel geht es dann oft sehr, sehr schnell. Also wenn die sich dann mal intern einig sind in den entsprechenden Gremien, dann ist leider schon oft alles beschlossen und das ist auch mit ein Grund, warum ich heute den Vortrag hier halte. Also wenn ihr da irgendwelche Sachen kritisch seht und sagt, ihr wollt von Anfang an das Thema mit begleiten. Also jetzt haben wir noch die Möglichkeit, uns ein bisschen darauf vorzubereiten und unsere Stimme zu erheben. Wenn es dann konkreter wird, hinterher ist dann oft schon alles zu spät, beziehungsweise die Sachen sind beschlossen und dann gibt es zwar noch vereinzelte Proteste, aber man kann gar nicht mehr großen Einfluss nehmen. Deshalb, je eher man sich mit den Themen beschäftigt, desto besser aus meiner Sicht. Ich will es aber auch nicht alles nur schlecht reden, beziehungsweise die Alternativen auch ein bisschen hervorheben und von denen steht tatsächlich auch ein Stück weit was drin im Koalitionsvertrag, auch wenn es tatsächlich nicht viel ist. Also ich persönlich finde es grundsätzlich den falschen Ansatz, immer nur Gesetze zu verschärfen und Freiheiten einzuschränken, weil idealerweise sorgen wir ja als Gesellschaft dafür, dass Menschen gar nicht auf die Idee kommen, Anschläge zu verüben oder irgendwie kriminell zu werden und sich gegen Rechtsstaat zu wenden, sondern idealerweise sorgen wir ja dafür, dass Menschen sowas gar nicht erst machen, indem es ihnen im Idealfall sogar so gut geht, dass sie gar keine Kriminalität nötig haben, weil in meinem Menschenbild kommt niemand auf die Welt und will kriminell werden, sondern das sind in der Regel ja ungute Situationen, in denen Menschen sind. Und auch da steht ein bisschen was im Koalitionsvertrag drin. Also es soll ein Landesprogramm Demokratieförderung geschaffen werden, um Prävention für extremistische Tendenzen und gruppenbezogene Menschlichkeit zu verbessern. Es soll eine Vernetzung stattfinden und das soll unterschiedliche Ansätze, Formate und Methoden der Demokratiebildung und Extremismusprävention abgestimmt werden und Synergien genutzt, Doppelstrukturen vermieden werden. Grundsätzlich mal ein guter Ansatz, aber wenn man jetzt einfach mal vergleicht, wie klein dieser Teil ist und wie groß der Teil ist, der Innenpolitik und repressive und präventive Methoden der Polizeiarbeit und der Geheimdienstarbeit angeht, ist das aus meiner Sicht deutlich zu wenig. Und wir haben halt immer mehr dieses grundsätzliche Herangehen, dass man statt dafür zu sorgen, dass Leute nicht kriminell werden und die Ursachen dafür bekämpft, immer mehr Gesetzesverschärfungen und Einschränkungen für alle in der Hoffnung, dass man dann irgendwie die schwarzen Schafe rausfischt. Und das geht halt auf Kosten von uns allen. Ich würde auch gerne schon mal so die ersten Forderungen mitgeben. Auch, wie gesagt, ich habe jetzt hier bei vielen Punkten schon Sachen angerissen, die ich kritisch sehe. Aber leider haben wir es noch nicht mal geschafft, bei solchen Sicherheitsgesetzgebungen mal so ein paar Mindeststandards einzuziehen, die einfach für jede Grundrechtseinschränkung aus meiner Sicht gelten sollte, unabhängig jetzt mal vom Thema. Also ich finde, man sollte immer solche Grundrechtseinschränkungen zeitlich befristen und mit einer unabhängigen wissenschaftlichen Evaluation verbinden. Also jemand von außerhalb, von einer Universität oder Ähnliches, sollte auf einer wissenschaftlichen Grundlage so eine Verschärfung beurteilen, und nur wenn nachgewiesen ist, dass tatsächlich der Nutzen den Schaden für uns allen in unseren Grundrechten überwiegt, nur dann sollte man dann auch so ein Gesetz unbefristet verlängern. Andernfalls sollte es aus meiner Sicht immer auslaufen. Und bevor man überhaupt so ein Gesetz erlässt, sollte man auch erstmal nachweisen, unabhängig, warum braucht man überhaupt so eine Grundrechtsverschärfung. Also im Eingangs hatte ich ja schon die polizeiliche Kriminalstatistik gezeigt, und ich würde gerne tatsächlich sehen, welches konkrete Problem im Einzelnen soll mit so einer Maßnahme, die uns alle betrifft, tatsächlich, welches Problem soll damit gelöst werden. Und das sieht man praktisch nie. Also man sieht immer nur eine Behauptung, man braucht das, weil sonst gibt es viele Tote oder Ähnliches, sonst ist der Rechtsstaat und unser aller Sicherheit in Gefahr, aber den tatsächlichen Nachweis dafür, Problem und angedachte Lösung, den gibt es praktisch nie. Und das macht es natürlich für mich und für alle anderen, die sich für solche Themen interessieren, für uns alle als Bürger, sehr intransparent, das überhaupt beurteilen zu können, weil ich denke, wenn wir alle Grundrechte abgeben, wenn wir uns alle ständig überwachen lassen in immer weitergehenden Situationen, dann würde ich zumindest erwarten, dass die Regierung und das Parlament mir zeigt, warum das wirklich notwendig ist. Und das sehe ich praktisch nie. Und also warum wir da auch auf so einem polizeigläubigen oder Innenministeriumsgläubigen auf so einer Schiene gelandet sind, das erschließt sich mir nicht. Also grundsätzlich ist so, dass Polizei an sich hat ja bei den Bürgern einen sehr hohen Vertrauensvorschuss, und pauschal sagt ja jeder, ja gut, wenn die Polizei mehr kann, dann kann die ja auch mehr verhindern. Das ist aber gleichzeitig durch die immer weiter steigende Digitalisierung und die Ausweitung von solchen Maßnahmen auf uns alle, auch uns alle negativ betrifft, auch wenn wir dann deswegen noch nicht zwangsläufig irgendwo im Gefängnis sitzen, aber allein die Tatsache, dass wir im Internet und dann auch zunehmend im realen Leben, in dem, was wir jeden Tag draußen machen, überwacht und analysiert werden, halte ich tatsächlich für hochkritisch. Und dafür bräuchte es wirklich gute Gründe und die sehe ich praktisch nie. Von daher sind diese zwei Punkte mal themenunabhängig für mich eine Forderung, die ich bei jeder Gesetzgebung erfüllt haben möchte. Gut, ich bin an sich schon durch. Ich habe mit mehr Fragen gerechnet, aber die habt ihr euch vielleicht zum Ende aufgehoben. Die Präsentation steht online unter der Adresse oder unter dem QR-Code. Falls ihr mich privat erreichen wollt, ist das mein Signal-Benutzername. Und dann würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, dann hebt gern die Hand.
Ja, danke für den Vortrag. Gab es zu dem Präventivgewahrsam eigentlich schon irgendeine Verhandlung vom Verfassungsgericht? Hat das da jemand überhaupt mal überprüfen lassen, so dass das überhaupt verfassungskonform ist an sich als Maßnahme?
In Baden-Württemberg, nach meinem Dafürhalten, gab es da keine verfassungsrechtliche Überprüfung. Wenn ich mich richtig erinnere, waren die Bayern, die ersten, die sowas eingeführt hatten, und die haben tatsächlich da auch mal eine Niederlage vor dem Bundesverfassungsgericht einstecken müssen und mussten dann da ihr Gesetz nochmal nachschärfen. Nach meinem Verständnis ist aber die Regelung in Baden-Württemberg aktuell tatsächlich verfassungskonform. Ob es die nächste dann auch noch sein wird, kann ich natürlich nicht beurteilen, weil wir den Gesetzestext noch nicht kennen.
Ich hatte jetzt auch ganz konkret die Frage zum Verfassungsgericht, weil diese Punkte sind ja eigentlich aus einer verfassungsrechtlichen Perspektive natürlich völlig nachvollziehbar, aber wie die Politik da in die Verantwortung gezogen wird, also in der Hinsicht, dass man eben sagt, man versucht das zu verhindern.
Ja, wenn praktisch das Bundesverfassungsgericht dann immer noch unsere letzte Hoffnung ist, dann ist das halt eine sehr dünne Geschichte. Also in meinem Demokratieverständnis sollte man halt Parteien wählen, die sowas dann halt nicht verabschieden. Offensichtlich ist das nicht der Fall. Also die Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger haben halt die Parteien gewählt, die sie gewählt haben. Und aus den Erfahrungen von den letzten 5 Jahren Grün-Schwarz hat man ja gewusst, dass die da in einigen Themen überhaupt gar keine, dass die sich da nicht zurückhalten, und man konnte davon ausgehen, dass sowas wiederkommt. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Demokratie ist so, das müssen wir dann auch alle akzeptieren. Ich sehe es halt in vielen Sachen anders. Vielleicht ist das jetzt auch nicht für jeden Menschen die oberste Priorität. Mag sein, dass es andere Sorgen gibt, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man halt auch bei solchen Themen eine starke Meinung hat und sich einbringt. Und ich denke, das kann man. Also deswegen, man muss sich dann halt auch früh einbringen und nicht dann, wenn die Themen schon beschlossen sind. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, sich da einzubringen in Parteien, seine Stimme zu erheben oder auch außerparlamentarisch. Man muss sich halt ein Stück weit dafür interessieren. Und tatsächlich ist es so, Es gibt nicht sehr viele Leute, die sich für solche Themen wirklich interessieren. Das heißt, wenn ihr da engagiert seid, dann kann jeder Einzelne von euch da tatsächlich auch einen Unterschied machen. Von daher, ja, würde ich da immer jeden motivieren, wenn ihr da irgendwie sagt, okay, eins von den Themen interessiert mich besonders, dann könnt ihr auch dazu arbeiten. Man kann mit Parlamentariern reden, man kann mit Ministern reden, also die Möglichkeiten gibt es, die Leute sind nicht aus der Welt. Und ja, wenn man da gute Argumente hat, kann man vielleicht auch noch ein bisschen was bewegen. Von daher, wenn ihr zu den Leuten gehört, dann engagiert euch gerne, könnt auch gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Ich kann jetzt auch nicht alleine die Welt retten, bin auch nicht alleine, so ist nicht. Aber ja, ich meine, je mehr Leute sich zu Themen engagieren, desto eher hat man eine Chance, was zu verändern. Von daher, tut was.
Ja, danke für den Vortrag. Ich fand es sehr spannend. Ich habe mich auch vorher mal versucht zu melden, das aber nicht gefruchtet.
Ich habe es vielleicht nicht gesehen, weil ich schaue auch immer in Scheinwerfer.
Ja, genau. Deswegen jetzt zwei Sachen zusammengefasst. Und zwar das eine bei den Forderungen am Ende hätte ich dann ich schon noch irgendwie auch aus dem, was du vorher gesagt hast, dieses Thema mit dem Zugriff auf die Beweisaufnahmen, die ja durch die Bodycams entstehen und die Speicherung an einer unabhängigen Stelle, weil Baden-Württemberg ja auch keine unabhängige, soweit ich weiß, keine unabhängige Stelle hat, wo man sich sozusagen, wo das Verhalten von Polizei oder Exekutive überhaupt bewertet, sondern man muss ja Anzeige bei der, das wird von der Polizeidienststelle oder von anderen Dienststellen dann überprüft. Das ist ja, glaube ich, in Berlin auch gerade Thema bei der Landtagswahl. Da sieht es ja, je nachdem, vielleicht ein bisschen positiv aus. Aber so ein Thema, also Zugriff auf diese Bodycam-Aufnahmen dann oder Speicherung an einer unabhängigen Stelle und dann auch unabhängige Überprüfung von polizeilichen Maßnahmen. Das ist das eine. Und das andere, was ich nochmal spannend finde, ist diese flächendeckende Videoüberwachung, auch mit KI. Das sind ja auch Daten, die dann da durch die Gegend bewegt werden, von viel, viel mehr Standpunkten. Und das war ja auch schon bei Palantir ein Thema mit dem Bewegen von Daten. Und die ja theoretisch auch abgegriffen werden können zwischendrin. Und die ja wahrscheinlich nicht alle über gesicherte Leitungen laufen. Und es ist ja auch schon bekannt, dass so Kameradaten abgegriffen werden. Selbst die US-Armee hatte da Probleme mit Standortdaten von ihren Aufklärungsdrohnen jetzt im Irankrieg, dass die irgendwie rausgekommen ist, dass die Chinesen da Kameradaten abgegriffen hatten von diesen Aufklärungsdrohnen. Also wie ist es da mit diesen riesen Datenmengen, die da durch die Wegen bewegt werden? Und wie ist da die Sicherheit? Oder wer guckt da drauf, dass man da nicht gerade die Kameras verwendet, wo so eine Schnittstelle haben?
Ja, da fällt mir halt die Antwort schwer, weil ich es schlicht nicht weiß und ich nicht weiß, wie es tatsächlich ausgestaltet ist. Also die Erfahrung zeigt, dass ja praktisch kein IT-System sicher ist, sondern es ist immer nur eine Frage des Aufwands. Von daher, ja, nichts ist pauschal sicher. Die Frage ist immer nur, wie hoch ist der Aufwand? Und mit hohem Aufwand kommt man in der Regel überall rein. Von daher, ja, natürlich sind solche Kameras auch immer eine Möglichkeit, dass jemand Daten abgreift, was er nicht sollte. Ich meine, bei den öffentlich aufgestellten Kameras könnte man natürlich argumentieren, ja gut, also ist ja sowieso öffentlich, da wird dann ja nur das abgegriffen, was man sowieso eigentlich sehen könnte. Aber ja, ich meine, das sind halt sehr, sehr mächtige Systeme und wenn man aufs Gesamtsystem Zugriff hat, könnte man natürlich da wirklich Schindluder damit treiben. Und in Baden-Württemberg zu dem Thema unabhängige Kontrolle, also in Baden-Württemberg haben wir keine unabhängige Ermittlungsstelle, was polizeiliches Fehlverhalten angeht. Es ist korrekt, dass dann die Polizei praktisch gegen sich selber ermittelt, mit ja, in der Regel voraussehbarem Ergebnis. Das Einzige, was wir in Baden-Württemberg so ein bisschen haben, ist, wir haben seit einigen Jahren einen Bürgerbeauftragten. Also der hat da theoretisch auch Möglichkeiten, aber der hat halt kein Durchgriffsrecht. Also wenn man sich dann beim Bürgerbeauftragten beschwert über polizeiliches Fehlverhalten, dann kann der halt nicht viel machen, außer der kann halt die Polizei um eine Stellungnahme bitten. Also das ist, ja, hätte man da jetzt vielleicht massenhaft Beschwerden, würde das vielleicht ein bisschen was bringen, aber diese jährlichen Berichte von dem Bürgerbeauftragten, die sind auch öffentlich und die sind ja für mich nicht viel mehr als ein Feigenblatt, auch wenn es natürlich besser ist als gar nichts. Also, aber da würde tatsächlich aus meiner Sicht eine unabhängige Ermittlungsstelle, beispielsweise irgendwo bei der Staatsanwaltschaft oder so, viel, viel mehr Sinn machen als Polizeirevier Esslingen ermittelt gegen Stuttgart. Nö. Was mein Hintergrund ist. Ich interessiere mich halt fürs Thema. Ganz privat, korrekt. Kein Polizist, kein Jurist. Ich habe einen Beruf, mit dem ich Geld verdiene, aber der hat mit diesen Themen überhaupt nichts zu tun. Genau, ich verdiene auch kein Geld damit, im Gegenteil.
Ja, es wurde mehrfach die Wichtigkeit wissenschaftlicher Begleitung und Analyse angesprochen und andererseits haben Sie vorgetragen, dass es auch sehr schnell geht mit den Gesetzesverfahren. Aber ist es denn nicht so, dass bei den Gesetzesverfahren immer doch entsprechende Expertenanhörungen stattfinden und da könnte doch auch der CCCS irgendwo eine Größe sein, die da vielleicht um Ihre Stellungnahme gebeten wird. Und es würde mich interessieren, ob Sie da vielleicht auch schon mal mitwirken oder wer denn da die Akteure sind oder ob es die überhaupt gar nicht gibt, wie ich mir das jetzt gerade vorgestellt habe.
Also tatsächlich ist so, dass praktisch zu, ich weiß nicht, ob zu jedem Gesetzesvorhaben, aber ich kann zumindest sagen, zu jeder Polizeigesetzänderung gibt es sowohl auf dem Beteiligungsportal vom Land, sobald es den Gesetzentwurf gibt, die Möglichkeit, Kommentierungen einzureichen. Und es gibt auch dann im parlamentarischen Verfahren, konkret im Innenausschuss, Expertenanhörungen, zu denen die Fraktionen Experten einladen. Da lädt dann in der Regel jede Fraktion die Personen ein, die genau ihren Standpunkt vertreten. Das ist ja ein Stück weit auch verständlich. Also ich würde jetzt, wenn ich was vorhabe und ich brauche einen Experten, auch keinen einladen, der mir widerspricht. Also soweit so logisch ein Stück weit und auch wenig überraschend. Wir als CCC Stuttgart haben die letzten, also vor fünf und also ja, beim letzten und beim vorletzten Polizeigesetz tatsächlich auch Stellungnahmen eingereicht. Die sind dann auch jeweils vom Innenministerium kommentiert worden. Ja, unsere Befürchtungen sind natürlich alle nicht zutreffend. Auch das ist jetzt wenig überraschend. Natürlich wäre es toll, wenn mal jemand sagt, ja Mensch, da haben wir gar nicht dran gedacht, da ändern wir noch was, aber bisher war das einfach nicht der Fall. Auch die Anhörungen im Innenausschuss haben jetzt noch nie dazu geführt, was die Polizeigesetze angeht, dass noch mal was geändert wurde. Ich würde nicht sagen, dass das zwangsläufig bei allen Anhörungen immer der Fall ist, aber bisher war es einfach nie so. Ja, und es ist tatsächlich ja auch für eine unabhängige Beurteilung von so einem Gesetz sehr, sehr schwierig, sowas ad hoc zu machen. Also so eine wissenschaftliche Aufarbeitung, die dauert ja länger als 2 Wochen. Und in der Regel sind die Kommentierungsfristen halt sehr, sehr kurz. Also auf dem Bürgerportal geht es einigermaßen. Aber auch da ist so, wenn wir jetzt immer Stellungnahmen geschrieben haben, wir machen das halt alles in unserer Freizeit. Und wenn Sie dann mal so einen Gesetzentwurf haben, der dann mit Kommentierung vom Innenministerium, sagen wir mal, 50 oder 60 Seiten hat, dann ist es durchaus eine Herausforderung, das ja, irgendwie hinzukriegen und sinnvoll zu kommentieren. Und ja, wie gesagt, bisher gab es, also bei den letzten 2 Polizeigesetzänderungen gab es zum Entwurf keine Änderung und der wurde jeweils 1:1 so verabschiedet. Ich weiß nicht, ich kann nicht beurteilen, warum das so ist oder ob sich dann da irgendjemand in seine Ehre gekränkt fühlt, wenn er sagen muss, okay, da machen wir noch was, aber dieses legendäre Strucksel-Gesetz, dass kein Gesetz des Parlaments so verlässt, wie es reingegeben wurde, das ist einfach de facto praktisch nie wirklich der Fall. Das ist nur ja, eine Legende aus meiner Sicht.
Also mir wäre wichtig, dass man mal ausgiebig über das britische Beispiel nachdenkt, das nach meinem Wissen nirgendwo in der EU existiert. Denn die Briten haben eine eigenständige Organisation zur Untersuchung gegen Behörden, was auch immer dort abgelaufen ist, Polizei, was auch immer, die brauchen auch keine Staatsanwaltschaft oder sonst was, sondern die ermitteln eigenständig und die prüfen auch erst einmal, sind diese Beschuldigungen, die da vorgebracht werden, ist da was dran? Und dann führen die das zu Ende, bis dann irgendwann ein Ergebnis rauskommt. Also ich hätte gern, dass man hier sowas auch einführt.
Ja, ich auch, aber ich kann es jetzt nicht veranlassen. Was vielleicht auch gut so ist.
Ich würde gerne wissen, was Sie von dem Projekt Smart City in dem Zusammenhang halten. Und ich weiß überhaupt nicht, ob das jemals demokratisch beschlossen wurde. Meines Erachtens nach liegt da kein Stadtratbeschluss vor dafür. Aber das wird ja mit Macht vorangetrieben. Bis wann soll das denn zum Ziel gebracht werden? Es wird ja unter dem Vorwand des autonomen Fahrens geplant, aber das braucht ja auch eigentlich kein Mensch. Aber de facto wird das ja auch ein Überwachungssystem sein.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir da der Einblick fehlt. Ich bin mit dem Projekt nicht sonderlich vertraut. Also ich kann dazu keine seriöse Aussage treffen. Autonom fahren würde ich gern. So viel kann ich sagen. Also ich fände es toll, wenn ich nicht selber fahren müsste, sondern was Sinnvolles in der Zeit machen dürfte.
Ja, also vielen Dank für den Vortrag. Zu dem Thema autonomes Fahren, vor allem hier in Stuttgart oder in Deutschland allgemein, wo überall Baustellen sind, halte ich für nichts. Überall haben wir gelbe Markierung, links, rechts. Ich tue mir sehr, sehr schwer, als Mensch zu fahren. Und wie werde ich jetzt meine Vertrauen an autonomes Fahren geben? Das kann nur in Los Angeles oder in Texas passieren, wo eine Autobahn mit 6-spurig sind, 250 Kilometer. Aber in Stuttgart und der Umgebung, das ist nicht ein Thema.
Ich glaube, das führt uns ein bisschen weg vom Thema. Ich würde jetzt mal grundsätzlich davon ausgehen, dass Computer im Gegensatz zu Menschen nicht das Problem haben, dass die unaufmerksam sind, abgelenkt, dass denen die Zigarette beim Fahren auf den Boden fällt oder sie betrunken fahren. Also von daher sehe ich schon eine realistische Chance, dass Computer das irgendwann mindestens so gut machen können wie Menschen. Also da bin ich optimistischer, aber letztlich wird das die Zeit zeigen.
Ja, noch kurz die Frage zu den Trainingsdaten für die Videoüberwachung. Das ist in Berlin ja auch nicht bekannt, wo die Trainingsdaten herstammen. Gibt es da irgendein Anzeichen der Transparenz, wo die Trainingsdaten herstammen sollen? Oder ist das nur dieses Mannheimer Projekt, das vorgezeigt wird aktuell?
Also ich wüsste es nicht. Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich meine, man möchte ja, wenn man jetzt da relativ naiv dran geht, könnte man ja auch sagen, wenn ich so ein System entwickle, dann filme ich einfach immer alles und im Nachhinein weiß ich ja, wenn was passiert ist und kann mir den Vorgang angucken und sagen, okay, dieses Verhalten hat dann zu dem anderen geführt. Aber es ist tatsächlich extrem schwierig, denn im Vorfeld, und das zeigt ja der Mannheimer Versuch auch, so ein verdächtiges Verhalten einfach so klar zu identifizieren. Also wenn sich jemand so verhält, dann wird er sich als nächstes so verhalten. Das ist einfach keine zwangsläufige Verkettung. Und gleichzeitig sind ja solche Vorfälle in der Praxis dann doch recht selten. Und wie gesagt, die Anzeichen dafür sind recht unklar, was dann natürlich wiederum auch zu den ganz vielen falschen Alarmen führt. Ja, also So richtig verstehe ich nicht, was das genaue Problem ist, aber die Tatsache, dass die jetzt ja in Mannheim schon anfangen wollen, Schauspieler zu engagieren, die dann gezielt kritische Situationen nachahmen, damit man die KI trainieren kann, was eine kritische Situation ist, was ja irgendwie auch für mich irgendwie wenig Sinn ergibt, weil woher will jetzt der Schauspieler wissen, was er spielen soll? Also, ja, das erscheint mir jetzt nicht zielführend. Und die Tatsache, dass sie es einfach jetzt 8 Jahre nicht geschafft haben, obwohl sie schon von Anfang an eigentlich immer nur von wenigen Jahren geredet haben und dann wollen sie das weiter ausrollen und es bisher nicht geschafft haben, zeigt einfach, dass die da wahrscheinlich in einer Sackgasse sind. Vielleicht schaffen sie es irgendwann, aber ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich da so arg drauf freuen kann, wenn die Systeme alle immer uns nur noch besser überwachen können. Selbstkritisch.
Ja, ich weiß nicht, ob ich so ganz noch auf dem Laufenden bin, aber es gab doch in Baden-Württemberg immer einen Datenschutzbeauftragten. Von dem hast du gar nichts. Ist der abgeschafft? Tut er noch was?
Der ist tatsächlich nicht abgeschafft, aber das weißt du ja sicher auch. Grundsätzlich ist so, wenn es eine rechtliche Grundlage gibt, dann kann der LFDI auch im Gesetzgebungsprozess seinen Kommentar abgeben, was er auch jeweils zu den Polizeigesetzen gemacht hat und da auch oft sehr viele Punkte kritisch gesehen hat. Aber wenn das Gesetz dann mal beschlossen ist, dann kann er ja wiederum nur aktiv werden, wenn es dann da innerhalb von seinem Handlungsbereich Verstöße gegen das Gesetz gibt. Er kann nicht sagen, ja, das Gesetz gefällt mir nicht, ich erlaube das Gesetz nicht. Also wir müssen dann schon gucken, dass solche Sachen gar nicht erst beschlossen werden, weil auch die Datenschutzgrundverordnung macht ja eine Ausnahme dann, wenn es eine gesetzliche Grundlage gibt. Also wenn ich eine legale gesetzliche Grundlage habe, die Datenschutzrecht außer Kraft setzt, dann ist das grundsätzlich mal ein zulässiger Vorgang. Und dann kann auch der LFDI nichts mehr machen. Der kann nur was machen, wenn es dann wiederum gegen die aktuellen Gesetze Verstöße gibt und er dann eine Zuständigkeit hat.
Ich habe eigentlich nur eine Anmerkung. Auf der einen Seite, denke ich, ist es auch sehr viel Umgang mit Ängsten. Und auf der anderen Seite ist es, was ist jetzt alles möglich und was kann ich alles machen mit KI und welche Möglichkeiten und alles drum und dran. Und dass, wenn solche Verschärfungen da sind und so weiter, sind garantiert auch sehr viele Ängste da und die könnten ja und alles drum und dran, wo alle irgendwo mit betroffen sind.
Genau, also Ängste gibt es sicher auf beiden Seiten. Also jetzt auf der Bürgerrechtsseite gibt es mit Sicherheit die Angst, dass solche Systeme missbraucht werden und die ganz tatsächliche Tatsache, dass wir auch als Unschuldige immer mehr vor Überwachung ausgesetzt sind. Gleichzeitig gibt es ja natürlich auch auf Seiten der Politik so eine Angst, dass man sich irgendwann vorwerfen lassen muss, dass man nicht alles Mögliche getan hat. Aber das ist ja ein Stück weit eine Verschärfungsspirale, aus der man nie rauskommt. Also so eine absolute Sicherheit wird man ja wahrscheinlich nur erreichen, wenn man so nordkoreanische Zustände hat, also so einen Polizeistaat. Und zu einer freien Gesellschaft gehört es ja grundsätzlich auch, dass es Möglichkeiten gibt, davon abzuweichen. Also man wird in der freien Gesellschaft Kriminalität nie komplett auf Null bringen können, per Definition nicht. Und aus meiner Sicht sollte man dann halt auch als Politiker sagen, okay Leute, wir können nicht alles verhindern. Es wird immer wieder mal Sachen geben. Wenn das passiert, müssen wir den Betroffenen zur Seite stehen, aber wir können nicht unseren Rechtsstaat riskieren, um im Jahr 5 Menschenleben zu retten. Das ist halt einfach so, auch wenn es ganz, ganz bitter ist. Also in anderen Bereichen haben wir sowas ja auch akzeptiert. Also wir leben mit vielen Verkehrstoten, wir leben mit Leuten, die sich totsaufen, totrauchen, totschlägern. Da ist es dann halt so, aber wenn wir dann halt so einen wirklich dann, ich will es nicht beschönigen, so einen schlimmen Vorfall auf so einem Weihnachtsmarkt oder so haben, stellen wir irgendwie unsere Bürgerrechte grundsätzlich in Frage. Und das halte ich nicht für nötig.
Du hattest ja auch erwähnt, dass allein statistische Daten auch nicht veröffentlicht werden, die ja eigentlich eher unkritisch sind. Kennst du da die genauen Hintergründe? Weil sowas natürlich zumindest ein bisschen Transparenz schaffen würde, wie oft wird sowas eingesetzt, ohne dass es jetzt irgendwie extreme Sicherheitsprobleme damit geben sollte.
Den Grund dafür kenne ich nicht. Also es gibt dann schon manchmal so Zahlen wie, keine Ahnung, ein Staatstrojaner wurde 300 Mal eingesetzt. Und wenn man sich dann die Zahlen im Detail anguckt, wenn die dann auch aufgeschlüsselt sind nach den Feldern, die dann da mit ermittelt wurden, dann sieht man leider ganz oft, dass denn die eben nicht überwiegend wegen Terrorismusverdacht gegen irgendwelche Islamisten oder Rechtsradikalen benutzt worden ist, sondern dann sieht man, dass solche Sachen immer mehr dann Richtung Drogenkriminalität gehen. Also die haben die Tendenz, dass sie sich immer weiter ausweiten. Und auch das ist eine Tendenz, die man in so einer Sicherheitsgesetzgebung leider oft hat. Man steigt irgendwie ein und sagt, ja, man braucht jetzt dieses Mittel gegen staatsgefährdenden Terrorismus. Und 4 Jahre später braucht man den dann schon wegen bei Rot über die Ampel gehen. Also jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Also wir steigen immer irgendwo ein und weiten das immer weiter auf. So wie man es jetzt mit dem Taser gesehen hat, man macht mal hier einen Versuch und bevor der wirklich ausgewertet ist, schreit schon die Hälfte der Polizeigewerkschaften, wir brauchen das flächendeckend für jeden Streifenpolizisten und ja, ohne das wirklich unabhängig zu evaluieren. Ja, das ist bedauerlich, aber es ist leider ganz oft so.
Zu deiner Forderung wegen der wissenschaftlichen Begleitung, was ich schon gelesen habe häufig, ist, gerade im Rahmen von Videoüberwachung, dass es, als sowas in vielen Fällen noch ganz, ganz neu war, zum Beispiel im öffentlichen Personennahverkehr oder so, dass es da auch Begleitung dazu gab am Anfang, die dann rausgefunden hat, ja, es erhöht vielleicht die Aufklärungsquote marginal um 3% oder wie viel auch immer, aber es ändert sich nicht wirklich was an der Kriminalität. Und dann hat die Politik hinterher gesagt, ja trotzdem, es war super Erfolg alles und hat es dann trotzdem überall implementiert und jetzt in jeder S-Bahn in ganz Deutschland eine Videokamera drin und jedem Regionalbus und so. Das heißt also, obwohl die Wissenschaft, die das die ursprünglichen Projekte begleitet hat, klar gesagt hat, wirklich was bringen tut's nicht. Also insofern, ist das überhaupt dann die richtige Forderung, das wissenschaftlich zu begleiten, wenn die Politik das eh ignoriert, was da rauskommt?
Ich meine, was ist die Alternative? Also das ist ja letztlich irgendwie noch die einzige Grundlage für eine Diskussion. Ansonsten macht man es halt, wie man es auch immer wieder auch im Koalitionsvertrag oder in den Pressemeldungen dazu liest. Ja, es geht nicht nur um objektive Sicherheit, sondern auch um gefühlte Sicherheit. Also wir machen auch Dinge, die vielleicht objektiv nichts bringen, nur damit die Leute sich sicherer fühlen. Ich persönlich fühle mich nicht sicherer, wenn ich in der S-Bahn sitze und die Kamera filmt auf mein Handy. Also ich fühle mich dadurch eingeschränkt. Ich weiß nicht, wer sich dadurch sicher fühlt und ich sehe auch nicht, dass jetzt in der Masse gesagt wird, Mensch, so richtig toll, dass wir die Kameras da haben, weil dann dadurch trauen sich irgendwelche Täter weniger zu machen. Das ist ja de facto nicht der Fall. Und die Videokamera, die schmeißt sich ja auch nicht vor das Opfer. Also die, ja, im besten Fall habe ich eine Aufzeichnung und kann vielleicht jemanden ermitteln, aber die Abschreckung ist einfach nicht da. Von daher, ja, ich wünsche es mir auch anders. Gibt es denn jemanden, der es überhaupt nicht so sieht wie ich? Das fände ich mal toll, richtig interessant.
Also ich übernehme vielleicht jetzt mal die Rolle, weil also ich habe gestern zum Beispiel mit einem Polizisten gesprochen, der gesagt hat, in der Londoner Innenstadt wird Videoüberwachung sehr, seitdem die Videoüberwachung da eingeführt ist, ist die Kriminalitätsrate da sehr, sehr zurückgegangen. Also das hat er, ich habe das nicht überprüft, hat er gesagt. Und hier wurde ja jetzt auch gesagt, die Aufklärungsrate ist höher, als hier in der Bibliothek mal was passiert ist. Wurden wir auch gleich gefragt, wo denn die Bänder der Überwachungskameras sind. Wir haben hier keine Überwachungskameras. In dem Fall hätte es wahrscheinlich auch nicht so viel gebracht, weil die Täter maskiert waren. Gut, ich weiß nicht, ob es nicht doch was gebracht hätte von Bewegungen her oder so. Aber es gibt doch sicherlich Zahlen jetzt von den öffentlichen Verkehrsmitteln. Jetzt haben Sie gesagt, hier vorne 3% ist die Aufklärungsrate gestiegen. Ja, bei einer Studie in Berlin war das. Das hört sich ja jetzt nicht besonders viel an. Hast du dazu irgendwelche Informationen?
Nicht sprechfähig parat, nee. Also, dass es tatsächlich Statistiken gibt, dass solche Kriminalitätsschwerpunkte durch Überwachung ein Stück weit entschärft werden, das ist tatsächlich so, aber wenn man es genau anguckt, wird es halt verdrängt. Es geht halt weg von den Bereichen, die dann da im Fokus sind, hin in Gebiete, die halt noch nicht im Fokus sind.
Und da wurde dann mir geantwortet, ja, aber diese Gebiete, wo es dann hin verdrängt wurde, sind nicht so schlimm wie in der Fußgängerzone, weil da passierten schlimmere Delikte. Also wurde mir so gesagt. Du wolltest die Gegenseite hören?
Ja, gerne. Ich würde es mir tatsächlich dann auch mal schriftlich auswertbar wünschen.
Ja.
Dann kann ich auch besser was dazu sagen. Also ich habe einfach dazu nichts gefunden.
Ja. Ja, also wenn jetzt jemand im Publikum da Quellen hat, wäre das sicherlich auch hilfreich.
Ja.
Sehr schön. Also ich wiederhole das für den Stream. Es gibt eine Auswertung aus Großbritannien, dass klassische Musik im öffentlichen Raum die Kriminalitätsrate reduziert.
Gut. Genau. Und tatsächlich, was wirklich Kriminalitätsraten reduziert, ist Ursachen bekämpfen.
So, ich habe jetzt ganz am Ende gewartet, weil ich auch eher Anmerkungen dazu habe. Vielleicht ein bisschen was Provokantes zum letzten Mordbeitrag. Wenn wir wirklich die Kriminalität ernst nehmen würden in Deutschland, würden wir nicht den öffentlichen Raum Video überwachen, sondern unsere Schlafzimmer. Und auch als Mann kann ich es kritisch sagen, weil ich mich für kriminologisch hinreichend bewandert fühle. Wir müssten eigentlich alle Männer einsperren. Dann wären wahrscheinlich sehr viele Menschen sicherer. Aber zum Sachlichen, worauf man, glaube ich, schauen kann, wenn man nach Zahlen sucht oder wenn man das Thema ein bisschen angehen will. Dort, wo wir Videokameras im öffentlichen Raum aufhängen können, das geht ja aus § 44 Polizeigesetz Baden-Württemberg hervor. Und da heißt, dass eine Behörde begründen muss, warum ein Ort kriminalitätsbelasteter ist als etwa ein anderer. Jetzt war ich 13 Jahre lang Polizeibeamter, bis zum 1. September, aus Gründen. Und ich habe mich immer gefragt, warum weiß die eine Hand der Polizei nicht, was die andere macht? Warum sind die Leute sich so unehrlich über ihre eigene Unzulänglichkeit? Und warum ist die Polizei so schlecht kriminologisch gebildet? Also kriminalistisch vielleicht. Die jagen gern irgendwelche vermeintlichen Kriminellen, aber was das ist, Kriminalität, verstehen die eigentlich gar nicht so wirklich. Also wer da recherchieren oder kritisch sein möchte, kann vielleicht mal nach diesen Begründungen suchen über kriminalitätsbelastete Orte. Und wenn ich noch was anführen kann, ich habe mir das aufgeschrieben. Ihr stoppt mich, wenn das zu viel ist. Die Bürgerbeauftragten beim Landtag, die werden massiv angegriffen von CDU und AfD. Und zwar unter dem Narrativ, dass man die Polizei unter einen Generalverdacht stellen würde. Also wer sich befasst damit, der sieht das richtig, dass man sowas braucht. Und eigentlich bräuchte man noch mehr mit Ermittlungsbefugnissen. Da würde ich kritisch einwenden. Ich glaube, da geht es gerade eher noch darum, überhaupt das zu erhalten, was wir schon haben.
Ja, das mag sein. Und natürlich, und ich glaube, das ist auch in den Statistiken geht es klar hervor, dass diese öffentliche Kriminalität, die ist ja unser kleineres Problem, wenn man sich die Fallzahlen anguckt. Also diese Themen häusliche Gewalt, also Gewalt gegen Frauen und gegen Kinder oder gerade auch sexuellen Missbrauch, das sind ja alles Themen, die passieren ganz überwiegend im Privaten. Und wenn man jetzt mal so einen Parlamentarier fragen würde, der dann wahrscheinlich nächstes Jahr so ein verschärftes Polizeigesetz mitbeschließt und eine flächendeckende KI-Videoüberwachung einführt und es gar nicht schlimm findet, weil es guckt ja dann gar kein Mensch an, sondern bloß ein Computer. Also bei den Leuten würde ich mir einfach wünschen, dass man denen dann auch vorschlägt, dass man so eine KI-Videokamera bei denen im Schlafzimmer installiert. Weil das müsste dann ja tatsächlich unkritisch sein in der Argumentation, weil solange er seine Frau nicht schlägt, guckt es ja auch kein Polizist an, sondern es ist ja nur ein Computer. Aber ich glaube, an so einem Beispiel merkt man einfach, das ist nicht, das funktioniert nicht. Okay, ich glaube, wir haben es für heute, oder? Dann, bevor ihr geht, Veranstaltungsankündigung bei uns in der Vortragsreihe vom CCCS. Nächsten Monat, also wir sind ja immer jeden zweiten Donnerstag eines Monats hier. Nächstes Mal müsste es der 8.10. sein. Da geht es dann hier um weniger Bürgerrechtsthemen, sondern um das Thema Fusionsenergie, KI und Rechenzentrum, also um den ganzen Komplex. Wie können wir eigentlich diesen steigenden Energiehunger von KI und den entsprechenden KI-Rechenzentren stillen? Wäre da Fusionsenergie eine gute Möglichkeit? Und da haben wir jemanden hier, der euch was zu dem Thema aus seiner Sicht technisch referieren wird. Gut, dann ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Kommt gut nach Hause.